So, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem, auf diesem Dachboden. Es ist wundervoll, dass wir uns, dass der Herr überall Schlupflöcher findet, überall so kleine Ecken und kleine Höhlen, wo wir uns versammeln können. Und ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen den Herrn loben dürfen. Umso mehr besonders wird dieser Sabbat und umso mehr wird uns dieser besondere Tag bewusst. Ich hatte wieder viel gebetet darüber, was ich euch sagen soll. Und ich muss euch sagen, der Herr hat mich immer wieder auf denselben Gedanken geführt. Gerechtigkeit durch den Glauben. Was können wir sonst sprechen? Was gibt es sonst noch? Mir wurde einiges klar in letzter Zeit. Noch deutlicher. Ich habe diese Klarheit gehabt vom ersten Augenblick an, aber es wird immer deutlicher und immer klarer, dass Gott eigentlich die ganze Zeit über versucht hat, uns das klarzumachen, dass wir gerecht werden durch den Glauben. Und die Geschichte, die ganze Geschichte hindurch, hatte nun Symbole gebraucht, das Gesetz gebraucht, verschiedene Wege gebraucht, auf denen er uns diese Tatsache mitteilen wollte. Glaubt und ihr seid gerettet. Und das ist die herrliche Botschaft auch heute. Und ich preise den Herrn dafür, dass er uns so reich segnet mit dieser Botschaft. Etwas sehr Interessantes möchte ich euch zeigen, ganz zu Beginn. Wir möchten beginnen mit einem Wort in 1. Korinther. Schlagt mit mir 1. Korinther auf. 1. Korinther Kapitel 2 und dort Vers 2. Hier lesen wir genau das. Es ist derselbe Geist, der uns leitet und der auch in Paulus war. Und durch Paulus sagte dieser Geist, der Geist Christi, in Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er wusste also unter den Heiden, unter denen er verkündigte das Evangelium, wusste er nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich hoffe, dass wir zum Schluss, zum Ende dieser Predigt auch klar sehen können, warum. Ich meine, wir haben schon viel gehört. Wir haben gehört, dass das absolut Wichtigste ist, dass wir Christus betrachten, sein Kreuz täglich betrachten. Aber ich hoffe, dieses Thema heute von einer Perspektive aus euch präsentieren zu können, wie ihr das vielleicht noch nie gehört habt. Einige Gesichtspunkte, einige Seiten des Evangeliums, die ihr noch nie gehört habt. Und das ist das Herrliche, was wir im Evangelium stets finden, diese immer frisch bleibende Nahrung, die wir aus dem Evangelium entnehmen können. Nun, Paulus wusste nichts außer den Gekreuzigten. Er wusste gar nichts. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass Gott eigentlich die ganze Zeit hindurch nur eine einzige Sache uns klar machen wollte. Dass wir durch den Glauben gerettet werden. Einzig durch den Glauben. Und wir haben das manchmal so oft schon gehört, so oft wurde es uns gesagt, durch den Glauben allein, dass wir das gar nicht mehr so richtig wertschätzen, was das bedeutet. Und ich hoffe, dass der Geist in unsere Herzen heute ein Feuer legt, wodurch wir noch einmal klar und deutlich sehen können, was es bedeutet, durch den Glauben allein gerettet zu werden, durch die Gnade Gottes. Schaut einmal in Daniel. Daniel ist ein ungewöhnliches Buch, wenn wir das Evangelium suchen, meint einer. Aber so ist es nicht. Denn Daniel wurde es ganz klar gesagt, was passieren wird. Daniel Kapitel 9. Das ist ein Vers, den Adventisten, ganz besonders Adventisten, ja, fast auswendig kennen. Aber ich denke, wenn ihr so seid wie ich es war, dann habt ihr eine Sache ganz bestimmt immer überlesen in diesem ganz besonderen Vers hier. Ihr habt etwas überlesen, was eigentlich die Kernaussage von diesem Vers ist. Wir haben den Kern verpasst in diesem Vers, wenn ihr so seid wie ich. Ich habe diesen Vers gelesen und ich habe mich ständig an das Heiligtum erinnert. Und ich habe mir gedacht, das Heiligtum, das Heiligtum. Aber schaut einmal, wie tief dieser Vers geht. Ich möchte diesen Vers verbinden mit dem, was Paulus gesagt hat, dass er nichts anderes weiß, außer Christus, den Gekreuzigten. Und für den normal durchschnittlichen Adventisten oder auch Christen, können wir sagen, wäre dieser Vers Ja, etwas komisch. Warum verbindet er jetzt das, dass Paulus sagt, ich weiß unter euch nichts außer Christus den Gekreuzigten, mit Daniel 9 und Vers 24? Was hat es damit zu tun? Aber schaut einmal, was hier geschieht. Daniel wurde etwas ganz Bestimmtes gesagt. Es wurde ihm die Verheißung gegeben, die Verheißung der Verheißungen. Eine Prophetie, die sich ereignen würde in der Zukunft, worauf das ganze Universum gewartet hat. Und wir haben diesen Vers, möchte ich sagen, nicht verstanden bis heute. Oder viele von uns haben ihn nicht verstanden, lass mich es so sagen. Lesen wir mal Vers 24 in Daniel 9. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Das ist eine reine prophetische Aussage. Das zeigt in der Zukunft die genaue Zeit, wann das geschehen wird. Lösen die Rechnung, wann das anfängt und wann die Rechnung, dann wohin wir gelangen nach 70 Wochen. Sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann, jetzt kommt der Kern, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird, jetzt kommt die Kernaussage aller Kernaussagen, ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesagt werden. Wir wissen auch, welche Zeit das hingedeutet hat. Wir wissen, dass das auf den Kreuzestod Jesu gewiesen hat. Dass derjenige, der dort geopfert werden sollte, der die Sünde abtut, dem Frevel ein Ende macht, die Schuld sühnt und ewige Gerechtigkeit bringt. Das ist Jesus Christus. Und diese Zeit deutet auf die Zeit des Kreuzes hin. Und ich habe diese Sache die ganze Zeit überlesen, weil ich nicht verstanden habe, dass es um unsere Gerechtigkeit geht. Nun hier kommt Christus und bringt uns ewige Gerechtigkeit. Ewige Gerechtigkeit. Ja. Versiegelt. Weissagung versiegelt. Ja. Es gibt verschiedene Übersetzungen, die es verschieden wiedergeben. Worauf wir uns konzentrieren möchten, ist, dort wird von einer Erfüllung gesprochen. Man könnte auch sagen, besiegelt. Dann wird das dem allem ein Ende gemacht werden. Das ist die Kernaussage des Verses. Denn alles deutet auf diese Zeit hin und dann wird besprochen und es wird in jedem Detail aufgezählt. Es wird aufgezählt, was gesühnt wird, es wird aufgezählt, was weggenommen wird und was hier reingebracht wird. Die Sünde wird weggenommen. Wo befindet sich Sünde? Wo befindet sich denn Sünde? Wer sind denn die Sünder? Sind das nicht wir? Sind das nicht die Menschen? Dort befindet sich die Sünde. Wir werden das später noch ein wenig näher erläutern, wo sich die Sünde befindet. Aber wir sind die Sünder. Nun, diese Sünde wird weggenommen, heißt es. Und ewige Gerechtigkeit wird hineingebracht. Wohin denn? In das Herz eines jeden Sünders. Das ist das Wunderschöne dabei. Und das habe ich immer übersehen. Ich hatte ständig nur die Zeitrechnung im Kopf und das Allerheiligste und das Heiligtum und den hohepriesterlichen Dienst und so weiter. Aber ich habe nicht verstanden, dass der Dienst als Hohepriester der ist, dass er die Sünden wegnimmt. Nicht nur die Sünden wegnimmt, sondern dass er ewige Gerechtigkeit reinbringt. Und das ist die Aufgabe Christi. Das nur nebenbei als Einleitung, als besondere Einleitung zu unserem wunderschönen Thema. Sehen wir uns einmal, jetzt gehen wir eigentlich zu unserem eigentlichen Teil des Studiums über und schlagen wir Galater 2 auf. Galater 2. Und dort lesen wir wieder einen sehr wichtigen Vers. Galater 2. Und wir lesen hier den Vers 16. Hier heißt es doch, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerettet oder selig oder gerecht, um es noch deutlicher zu sagen. Nun, wir wissen, dass alle Menschen gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt in dem Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Jetzt hat Gott ein Problem. Uns fehlt die Gerechtigkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jetzt muss er uns, ist seine Aufgabe, uns Gerechtigkeit zu schenken. Das ist seine Aufgabe. Was ist Gerechtigkeit? Was ist diese Gerechtigkeit eigentlich im eigentlichen Sinne? Wir sagen Gerechtigkeit, aber was ist Gerechtigkeit? Ich habe sehr oft gehört, dass Leute gesagt haben, Christus ist Gerechtigkeit. Und das ist hundertprozentig richtig. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Lesen wir einmal, wo diese Gerechtigkeit Christi zum Ausdruck kommt. In Römer 7. Römer 7, Vers 12. Hier heißt es, Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz, hier geht es um das Gesetz, heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Was ist Gerechtigkeit demnach? Gerechtigkeit ist das Gesetz. Mit anderen Worten, das Gesetz, das geschriebene Gesetz, offenbart uns, was Gerechtigkeit ist. Wir kommen zum Gesetz und lesen, was Gerechtigkeit ist. Wenn wir zum Gesetz kommen, zum geschriebenen Gesetz, und wir lesen das Gesetz, kann uns das Stück Papier, auf dem dieses Gesetz mit schwarzen Buchstaben draufgedruckt ist, kann das uns Gerechtigkeit geben? Dieses Papier, kann es uns geben? Nein, wir kennen nur, wir lesen das und sehen, so sieht also Gerechtigkeit aus. Wir bekommen eine Idee davon, wie Gerechtigkeit aussieht, aber kann uns das Gesetz irgendetwas geben? Das geschriebene Gesetz. Das geschriebene Gesetz kann niemandem etwas geben. Das geschriebene Gesetz verurteilt den Sünder lediglich. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Wir haben die Aufgabe des Gesetzes sehr oft so missverstanden. Und wir sind noch, was das angeht, sind wir Kinder. Wir sind geistlich Kinder. Wir befinden uns immer noch im Alten Testament und lesen, wer das Gesetz tut, der wird leben. Aber wir wissen, dass niemand das Gesetz tun kann. Und genau deswegen sagte Gott, wer das Gesetz tut, der soll leben. Und jetzt kann jemand zum Gesetz kommen, jeder Mensch kann zum Gesetz kommen, das Gesetz lesen und merken, da bin ich ausgeschlossen. Da bin ich damit nicht gemeint. Denn ich tue das Gesetz seit meiner Kindheit nicht. Ganz anders wie der reiche Jüngling, der sagte, ich tue das Gesetz, der hat sich selbst angelogen. Es war eine glatte Lüge, es war absolut nicht richtig. Und Christus musste es ihm zeigen, er sagte, du hältst also das Gesetz. Was hat Christus eigentlich erwartet von ihm, dass er sagt? Was hat er erwartet? Er hat gesagt, dann halte die Gebote. Und dann hat er ihm die Gebote aufgezählt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht das und das, das. Und dann sagte der reiche Jüngling, das alles habe ich gemacht. Aber was hat Christus erwartet von ihm, dass er sagt? Wisst ihr das? Kann ich eine Antwort bekommen von jemandem? Was hat er erwartet von dem reichen Jüngling?
Er kann es nicht.
Sehr schön. Dass er sagt, ich kann das nicht, ich habe es versucht und es geht nicht. Das hat er erwartet. Und dann hätte er ihm die Gerechtigkeit schenken können. Dann hätte er ihm offenbaren können. Jetzt hast du es erkannt. Du kannst es nicht halten. Also wohin musst du gehen? Zu mir, denn ich kann dir Gerechtigkeit geben. Und der reiche Jüngling hat sich selbst angelogen und Christus musste noch tiefer in seine Weisheit greifen und ihm ganz klar offenbaren, dass er die Gesetze nie gehalten hat. Und das hat er ihm in dem gezeigt, indem er ihm gesagt hat, ja, dann geh nach Hause, verkauf alles, was du hast. Alles. Nicht 90%, alles. Und damit nicht genug. Nicht, dass er das Geld noch behalten kann. Der verkauft zwar alles, hat den ganzen Luxus nicht mehr, aber hat noch das Geld. Nein, das soll er den Armen geben. Und dann soll er kommen und soll ihm nachfolgen. Und dann hat er gewusst, hat er gesehen, was in sich ist, in seinem Herzen eigentlich ist. Und dann hat er gesehen, ich habe das Gesetz nie gehalten. Nie. Aber er hat sich angelogen und deswegen ist er dann weggegangen. Gut, Gottes Gesetz ist Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Gottes Gesetz beschreibt Gerechtigkeit. Lesen wir mal Römer 8. Es sind einige Verse, die ich heute durchgehen möchte. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu lange bei bestimmten Gedanken verweile, sodass wir das ganze Studium haben können. Römer 8, Verse 3 bis 4. Hier lesen wir. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Warum konnte es das Gesetz keine Gerechtigkeit geben? Ja,
Martin. Das Gesetz hat keine Kraft.
Hat keine Kraft. Und warum nicht?
Nur Papier, nur Tinte,
nicht. Ja, das ist wahr. Hat jemand noch einen Gedanken? Ja. Das ist das Problem. Genau das lesen wir in dem Vers. Was sagt der Vers? Wenn ihr den Vers lest, warum konnte dich das Gesetz keinem Gerechtigkeit geben? Es war geschwächt, wie die Martina sagt. Und warum? Wodurch? Es steht dort. Wodurch wurde das Gesetz geschwächt?
Weil wir sie
betreten haben. Ja, was sagt der Vers?
Durch das Fleisch.
Durch das Fleisch. durch das Fleisch. Warum? Wir lesen das etwas später. Er sandte seinen Sohn, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Das Gesetz war also nicht schlecht, aber der Mensch war schlecht. Deswegen konnte das gute und heilige Gesetz dem Menschen absolut nichts geben. Es ist unmöglich, dass ein heiliges Gesetz einem Menschen gerecht spricht, der in Sünde lebt und sein ganzes Leben eine Sünde ist. Dem kann das Gesetz nicht gerecht sprechen. Alles, was das Gesetz für so einen Menschen übrig hat, ist die Verdammung, die Verurteilung. Sünder, du musst sterben. Dieb, du musst sterben. Ehebrecher, du musst sterben. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Er kommt genau dort hinein, wodurch das Gesetz geschwächt war, nämlich in das sündige Fleisch. Und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Das bedeutet, sein Tod geschah, damit wir Gerechtigkeit bekommen. Ist das, was der Vers war? Ja. Vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und dann etwas weiter heißt es in Vers 7, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es kann es auch nicht. Das ist das große Problem des Gesetzes, dass das Fleisch sich dem Gesetz niemals beugen wird. Niemals. Jeder, der das einmal versucht hat, und nicht so einer ist, der sich immer in die Tasche lügt und sagt, oh, ich bin so gut, ich halte dies, ich halte das wie der reiche Jüngling, der weiß, dass er das Gesetz absolut nicht halten kann. Und wenn du meinst, du könntest das Gesetz halten, hast du vielleicht noch nie verstanden, wie heilig und gerecht und gut das Gesetz ist. Das ist das große Problem, dass sehr viele das Gesetz auf ihre eigene Stufe herabsetzen, damit sie dann sagen können, ich halte das Gesetz. Und die Heiligkeit des Gesetzes geht vollkommen verloren. Weil sie denken, sie könnten das Gesetz nach ihrem Gutdünken gestalten. Nur weil sie ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Aber hier kommt das Evangelium und zersprengt diese ganze Idee der Gesetzesgerechtigkeit, der Gerechtigkeit durch Leistung, Gerechtigkeit durch haltende Gebote, wie eine Handgranate. Zersprengt es in tausend Stücke. Und das ist das Herrliche an der Botschaft. Es ist eine vollkommene Befreiung. Weil also aus den Werken des Gesetzes kein Mensch gerecht sein kann, so wie wir in Galater 2, Vers 16 gelesen haben. Was bedeutet das? Heißt das denn, wir können jetzt das Gesetz abschaffen? Das Gesetz kann mir sowieso nicht helfen. Also brauchen wir das Gesetz nicht. Und das ist das, was die meisten Christen sagen. Diejenigen, die sagen, oh, die Gebote, die sind abgeschafft, die sind abgetan, die brauchen wir nicht mehr. Die 10 Gebote haben doch keine Gültigkeit mehr. Sehr oft sind das Verbrecher, die das gerne tun. Wiederholungstäter, die immer wieder wissen, das Gesetz verdammt mich, also irgendwie weg mit dem Gesetz, weil ich muss das immer wieder weiter tun, weil mir das gefällt. Und die haben dann plötzlich das Problem, dass sie das Gesetz verdammt. Und jetzt sagen sie, oh, das Gesetz ist abgetan. Und sie versuchen jeden Vers, der auch nur annähernd dem Anschein nach das sagt, verwenden sie, um ihre Idee zu festigen. Das ist ein großes Problem. Deswegen sagt Paulus, und ja, sehr oft wurde es uns vorgeworfen, es wird von uns gesagt, ach, die tun doch die Gesetze gar nicht mehr beachten. Die brauchen die Gesetze nicht. Von mir hat man immer gesagt, ja, der Erwin predigt, dass man die Gesetze nicht mehr braucht. Ja, habe ich nie gesagt, nie im Leben. Und ich beweise es euch. Paulus sagt an einer Stelle, das sei ferne. Das sei ferne. Warum? Wir werden das noch etwas näher sehen. Aber schauen wir uns das mal aus einem anderen Blickwinkel an. Gehen wir nochmal zurück zu Römer 7, Vers 12. Römer 7, Vers 12. Hier lesen wir. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wenn ihr lest, das Gebot ist heilig, was kommt euch sofort in den Sinn? Wenn ihr lest, das Gebot ist gut, was kommt euch sofort in den Sinn? Wenn ihr lest, dass das Gebot gerecht ist, was müsst euch sofort in den Sinn kommen? Wer ist allein heilig? Wer ist allein gerecht? Und wer ist allein gut? Gott allein. In Offenbarung, wir müssen das nicht aufschlagen, aber ihr kennt diese Stelle, wo in Offenbarung 15, Vers 4, das heißt es, Wer sollte dir nicht dienen, wer sollte dir nicht, dich nicht ehren und so weiter, sagen die Engel. Und dann sagen sie, denn du allein bist heilig. Du allein bist heilig. Und dann natürlich die berühmte Aussage von Christus selbst, wo er da sagt, eben wenn er als der reiche Jüngling zu ihm kam, er sagt, was nennst du mich gut? Nur eine ist gut, Gott allein. Gott allein. Gott ist also gerecht und gut. Wenn das Gesetz aber gerecht, gut und heilig ist, was können wir daraus schließen? Was muss das Gesetz und Gott denn sein? Ist das nicht ein und dasselbe? Können wir dann demnach sagen, Gott ist gleich das Gesetz. Gott ist das Gesetz. Deswegen seht ihr, hier ist der klare Beweis dafür. Wie können wir das Gesetz abschaffen? Wie können wir das Gesetz beiseite tun? Müssten wir da nicht Gott abschaffen? Ja, ganz genau das. Wir müssten Gott wegtun und das hätten die meisten lieben gern, Gott irgendwie abzuschaffen. Aber weil das Gesetz Gott ist, beziehungsweise Gott das Gesetz, deswegen können wir das Gesetz niemals abschaffen. Ich hoffe, das ist deutlich, das ist klar und deutlich. Das geschriebene Gesetz offenbart uns unsere Pflichten. Weil wir sie aber nicht erfüllt haben, sind wir schuldig. Ganz natürlich. Wir sehen uns das Gesetz an, wir haben das Gesetz nicht erfüllt und das Gesetz sagt, du bist schuldig. Deswegen brauchen wir das Gesetz. Denn alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Schaut einmal in Römer 3, Vers 12. Um diesen Gedanken noch mal zu bekräftigen. Römer 3, Vers 12. Hier heißt es, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Soweit wir aus Gottes Perspektive uns betrachten, sagt Gottes Gesetz, kein einziger tut Gutes. Es gibt keinen einzigen, der gerecht wäre, außer Gott. Und deswegen hat Gott das Problem, dass er uns gerecht machen muss. Aber das Gesetz kann uns keine Gerechtigkeit geben, weil das Gesetz verdammt den Menschen nur. Das geschriebene Gesetz kann es nicht tun. Aber er als Gesetzgeber, er dessen Lebensstil das Gesetz ist, er ist allein imstande, uns diese Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, zu geben. Deswegen ist es so herrlich. Denn wir haben das als ein Geschenk. Was wir brauchen also, sagen wir, ist das Leben Gottes selbst, das Leben Jesu. Denn Jesus in Christus, heißt es, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Vater mit seiner ganzen Fülle erfüllt seinen Sohn. Deswegen, was brauchen wir? Wir brauchen das Leben Jesu. Wir müssen irgendwie das Leben Jesu bekommen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Denn schaut einmal, was es heißt im Psalm. Schlagt mir Psalm 40, Vers 9 auf, schnell. Hier heißt es, deinen Willen, hier spricht Christus, lass mich das zuvor sagen, hier spricht Christus und hier heißt es, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Wer ist der Einzige, der so etwas sagen kann? Weiß David, der Psalmschreiber? Es war er nicht. Er sprach hier, inspiriert durch den Geist Christi und im Namen Christi und Christus sagt hier, dein Gesetz tue ich gern, deine Gebote tue ich gern. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen geschrieben. Er ist der Einzige, der das hat. Wir haben das Gesetz in unseren Herzen geschrieben, nicht weil wir es hart genug versucht haben. Nicht weil wir es lange genug gelesen haben. Wenn wir es in unseren Herzen haben, bedeutet das, dass der da drin leben muss, der das Gesetz in seinem Herzen hat. Nämlich Christus selbst. Also was brauchen wir? Wir brauchen das Leben Jesu. Das ist der Ausweg. Das ist das Evangelium. Das ist diese Wahrheit, an der wir uns erfreuen und nicht mehr aufhören können, uns zu erfreuen, wenn wir es verstanden haben. Und wir haben das vielleicht nicht mal so oft gehört oder vielleicht zu wenig gehört, sodass wir nachdenken und denken, ob das für mich auch Wahrheit ist. Ja, es ist Wahrheit für jeden Einzelnen. Und es wird noch deutlich aus diesem Studium hervorgehen. Wir gehen über zu einem zweiten Punkt. Und ich habe diese Predigt genannt Fakten des Evangeliums. Fakten des Evangeliums, die jeder Christ kennen muss. Sonst ist er kein Christ. Wenn er das nicht kennt, dann ist er ein Heide, der auf dem besten Wege ist, ein Christ zu werden. Aber wer das nicht weiß, der hat keine Chance, irgendetwas zu glauben, was er nicht weiß. Können wir etwas glauben, was wir nicht wissen? Nein, das ist eine Unmöglichkeit. Zuerst brauchen wir Information und dann müssen wir diese Information glauben. Wenn wir diese Information geglaubt haben, haben wir Gerechtigkeit, sagt die Schrift. In Galater 2, Vers 16, wenn wir noch einmal lesen. Wir haben diesen Vers schon gelesen. Gehen wir noch einmal zurück. Galater 2, Vers 16. Hier heißt es, dann im zweiten Teil, im letzten Drittel des Verses, dort lesen wir, und nicht durch Werke des Gesetzes, davor heißt es, Christus Jesus ist gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Hier sollte es eigentlich heißen, durch den Glauben Christi. Es ist derselbe Ausdruck, den wir auch in Offenbarung finden. Offenbarung 14, Vers 12, wo es heißt, hier sind wiederhalten die Gebote Jesu und hier sind wiederhalten die Gebote und haben den Glauben Jesu, nicht den Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus, unser Glaube, ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, unser Glaube kann nicht einmal einen Mäusehaufen wegbewegen. Der Glaube Christi aber kann Berge wegbewegen, er kann alles tun. Deswegen brauchen wir den Glauben Christi, denn unser Glaube ist kein Glaube. Ihr werdet gleich sehen, warum. In Hebräer 12, schlagen wir schnell Hebräer 12 auf. Und ich hoffe, dass ihr jetzt zu Hause, dass ihr euch Notizen macht oder vielleicht euch die CD dann nachher holt. Und wir nehmen das alles auf, damit ihr ein persönliches Studium daraus machen könnt. Damit ihr es persönlich nachstudiert zu Hause. Denn es nützt nichts, wenn wir dem lauschen. Einerseits heißt es, ja, Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Und wir glauben, weil wir hören. Aber andererseits kann nichts ein persönliches Studium ersetzen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das zu eurem persönlichen Studium macht, zu eurer persönlichen Mission der Gerechtigkeit auf die Suche zu gehen, nach dieser Gerechtigkeit. Zu suchen auf jeder einzelnen Seite der Schrift. Und ihr werdet überwältigt sein, wie deutlich das alles offenbart ist. Hebräer 12 und hier lesen wir Vers 2. Hier heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Seht ihr, deswegen sage ich, warum der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Denn bei Christus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er schenkt uns den Glauben von Anfang bis zum Ende. An dem Tag, an dem du Christ wurdest und du angefangen hast zu glauben, war das ein Geschenk Christi. Er ist der Anfänger deines Glaubens. Auf deinem ganzen Lebensweg, währenddem du ein Christ bist und ein christliches Leben lebst, beziehungsweise das Leben Christi in dir lebt, Christus sein Leben in dir auslebt, schenkt er dir den Glauben, seinen eigenen Glauben auf jedem Weg deines Schritt deines Weges. Und bis zum Schluss vollendet er deinen Glauben, sodass du nie wieder wankst. Und deswegen ist das so herrlich, dass selbst der Glaube nicht etwas ist, was wir aus uns selbst hervorbringen. Es gibt einige Dinge, die uns dabei helfen, dass wir empfänglich sind für diesen Glauben Jesu. Und das war eigentlich, letzten Sabbat sollte unser Studium sein, haben wir aber nicht ganz in diese Richtung behandelt, werden wir vielleicht nächsten Sabbat behandeln. So ein sehr wichtiges Studium, was wir tun können, um uns empfänglich überhaupt zu machen für den Empfang des Glaubens Jesu. Noch eine Bestätigung dafür. Schlag mit mir Römer 12, Vers 3 auf. Römer 12, Vers 3. Hier heißt es, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern, dass er maßvoll von sich halte, wie ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Von wem bekommen wir das Maß des Glaubens? Von wem bekommen wir den Glauben? Wer teilt diesen Glauben aus? Laut diesem Vers sagt Paulus, es ist Gott, der den Glauben austeilt. Gepriesen sei Gott dafür. Von Anfang bis zum Schluss lässt Gott nicht einen Zentimeter Ehre für den Menschen. Nicht einen Zentimeter. Und deswegen wiederholt Paulus es immer wieder. Er sagt, damit sich ja niemand rühme. Von Anfang bis zum Schluss ist es das vollkommene Werk Gottes. Wie viel sich Menschen anmaßen, indem sie sagen, Gott verlangt von mir, dass ich dies tue. Gott verlangt von mir, dass ich das tue. Gott, das Einzige, was Gott von uns verlangt. Das Einzige, was er verlangt. Es macht mir nichts aus, wenn mich Menschen steinigen. Ich weiß, dass die Juden diesen Gedanken hassten. Viele Juden, nicht alle. Viele Juden. Und so genauso heute im Adventismus und in allen Kreisen. Christen können so etwas nicht hören. Ich sagte euch sehr oft, es ist viel einfacher, einem Christen zu sagen, kletter irgendwo auf einen Berg und mach dort irgendwelche Rituale und irgendwelche Übungen und dann komm wieder runter und dann mach dies und dann mach dies und wenn du fertig bist, dann hast du Gerechtigkeit. Das ist eine wundervolle Formel. Da kann ich sehen, dass ich etwas tue. Da kann ich die Ehre dafür empfangen, weil ich kann sagen, seht ihr, ich habe das gemacht. Oh, ich war auf einer langen Reise dort auf diesem Berg. Ich habe alles auf mich genommen. Oh, hat es mich meine Kraft gekostet, dort hinaufzuklettern und all das zu tun. Aber es war ein religiöser Akt und es war so gut. Und dann bezeichnen sie das als Glauben. Das ist überhaupt kein Glaube, das ist eine Krankheit. Das ist Selbsterlösung. Und deswegen war Martin Luther so dagegen, Calvin, Huss und all die Reformatoren, sie haben immer gesagt, nein, Erlösung allein durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Und deswegen ist die protestantische Botschaft damals wie eine Bombe, hat sie eingeschlagen. Und bis heute für diejenigen, die das aufrechterhalten haben und die das glauben, ist das wie eine Bombe in ihrem Leben. Es können Menschen kommen und dich beschuldigen, was sie wollen. Du weißt, dass du frei bist in Christus. Weil das Evangelium hat dich frei gemacht. Warum? Weil du glaubst. Und niemand kann dir sagen, ob du glaubst oder nicht glaubst. Du weißt, dass du glaubst. Und das ist das Herrliche dabei. Deswegen seht ihr auch, warum Jones so sehr bedacht war darauf. In seinem Buch Freiheit in der Religion und in seinem Buch Wer ist die Gemeinde. Dort spricht er darüber, wie dass nichts und niemand, kein Mensch zwischen mir und Gott stehen darf. Niemand. Es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Nicht zwischen einer Gemeinde und Gott. Das ist das, was viele so missverstehen. Und sie gehen regelmäßig zur Gemeinde und denken, oh, jetzt, wo ich in der Gemeinde bin, jetzt nimmt mich Gott an, denn ich gehöre zu dem Leib Christi. Der Leib Christi ist die Gemeinde. Also bin ich ein Teil des Leibes Christi. Ja, die Bibel spricht davon, dass der Leib Christi die Gemeinde ist. Aber nicht eine Organisation. Das war nie so auf der ganzen Welt nicht. Gehören, wollt ihr sagen, wenn wir die Schrift lesen, lesen wir, dass die Gemeinde Gottes die Familie Gottes ist. Wer gehört zu der Familie Gottes? Die Engel gehören zu der Familie Gottes. Wollt ihr sagen, dass jetzt alle Engel getauft werden müssen als Adventisten? Sonst gehören sie nicht mehr zur Familie. Das ist nämlich das adventistische Denken. Das ist das katholische Denken. Und das ist das Denken von allen Gemeinschaften, seien es Zeugen Jehovas oder sonst was. Du musst Zeuge werden. Wenn du nicht Zeuge wirst, hast du keine Chance. Du musst Katholik werden. Wenn du nicht Katholik wirst, hast du keine Chance. Du musst Adventist werden. Du musst in die Gemeinde hineinkommen. Oh, sagen viele, naja, so würden wir das nicht ausdrücken. Aber es ist interessant, als ich aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, beziehungsweise ging, bevor sie mich ausschließen konnten, sagte man zu mir, wenn ihr jetzt geht, habt ihr Christus für immer verloren. Und das ist das große Problem im Denken der Menschen. Ein riesiges Problem. Sie würden es zwar mit ihren Lippen nicht sagen, aber durch solche Kleinigkeiten offenbart es sich dann, was für ein Denken sie haben. Deswegen müsst ihr begreifen, dass Seligkeit, viele sagen, Wegener ist gefallen. Wegener hatte dann irgendwann, er ist aus der Gemeinde ausgetreten. Ja? Ich hätte dasselbe getan. Ich habe es heute getan. In unserer Zeit getan. Wegener ist aus der Gemeinde ausgetreten, weil er das nicht mehr unterstützen konnte, diesen Abfall dort. Jones, einer, der so stark gegen Gemeindeorganisationen war. Jahrelang hat er die Gemeinde gewarnt. Jahrelang war seine Stimme in der Gemeinde und hat gesagt, setzt euch keinen Präsidenten als Haupt. Einer ist unser Haupt und das ist Christus. Er hat diese Botschaft verlauten lassen, jahrelang. Und dann hat er gesagt, ich habe jeden gewarnt. Ich habe Bücher geschrieben darüber. Ich kann das nicht mehr mit meiner Gegenwart unterstützen. Und er ist rausgegangen. Ich schätze diesen Mann. Ich schätze diesen Mann. Ich respektiere ihn und sehe ihn als meinen tiefen Glaubensbruder. Und dann kommen natürlich jetzt sehen natürlich die Menschen aus der Gemeinde, die Gemeindeleiter, die sehen natürlich jetzt schlecht aus. ein großer Mann, der so viel Weisheit besaß, so viele Bücher geschrieben hat, so viel Vernünftiges gesagt hat, so viel Biblisches, geistliche Dinge. Der sagt jetzt plötzlich, der verlässt die Gemeinde. Das Einzige, die beste Verteidigung ist der Angriff, nicht wahr? Und jetzt greifen sie ihn an und sagen, oh, der ist doch abgefallen. Oh, der Schwester White hat ihn doch, und jetzt kam sie alles raus aus seinem Leben, was er Schlechtes getan hat. Teuflische Sache, eine teuflische Sache. Ich möchte das klar, ich hoffe, dass diese Predigt überall hingeht zu denen, die das jemals mal gesagt haben. Ich kenne meine eigenen Brüder, mit denen ich zusammen verkündigt habe. Sie sind auf diese Schiene geraten und sie wissen nicht mehr, sie sind verblendet. Mir tut das Herz weh. Und sie sagen, Jones ist abgefallen, Wegener ist abgefallen und Schwester White hat dies gesagt. Und sie kramen alles raus, was jemals Schwester White annähernd auch geschrieben hat an sie, was ein bisschen negativ klingt, um beweisen zu können, dass nicht alles, was sie gesagt haben, gut ist. Sie waren nicht unfehlbar, das hat auch niemand behauptet. Aber das, was sie, die Botschaft, die sie gebracht haben, hat Schwester White gesagt, ist von Gott. Und wenn die Gemeinde die Botschaft nicht annimmt, wird sie sterben. Wird sie sterben. Das ist das Einzige, ihre einzige Hoffnung. Nun ja, das ist eine traurige Sache, denn ich möchte noch eins sagen, wer ist denn eigentlich der Verkläger der Brüder? Der Verkläger der Brüder, wir lesen in Offenbarung, wer verklagt denn die Brüder Tag und Nacht? Und sodass die Engel, es ist Satan, sodass die Engel nicht mehr hören können. Die heiligen Engel, die können es nicht mehr. Und als Satan, wisst ihr, damals am Kreuz, als Christus starb und er sagte, es ist vollbracht. Heißt es, er ging hinauf und Michael und seine Engel kämpften. Ich persönlich glaube, es ist nach der Kreuzigung geschehen. Er ging hinauf und warf Christus warf Satan aus dem Himmel. Und Satan hatte keinen Zugang mehr zum Himmel. Und jetzt entsteht ein Jubel im Himmel. Und die heiligen Engel sagen, gelobt sei der Herr, Ehre und Lob und Preis, denn der Verkläger unserer Brüder ist nicht mehr unter uns. Wir müssen seiner Stimme nicht mehr zuhören, Tag und Nacht, der unsere eigenen Brüder verklägt. Die, die wir lieb haben, die Verklägte. Wer sind denn die Brüder der Engel? Was sind wir? Wen hat denn Satan verklagt? Uns. Uns verklagt er Tag und Nacht. Seien wir nicht Satans Gehilfen dabei und verklagen unsere Brüder, die die Botschaft gebracht haben. Sie mögen Fehler gemacht haben, denn sie waren nicht unfehlbar. Sie sind keine Roboter gewesen, die einmal eingestellt waren auf dieses Thema und dann haben sie einen Fehler gemacht und sofort zeigt jeder mit dem Finger auf sie. Der ein Verkläger der Brüder ist, tut das. Aber nicht einer, der erfahren hat, was Gerechtigkeit durch den Glauben bedeutet. Er wird den anderen stets versuchen, aufzuhelfen, wieder auf die Beine zu helfen. Der wird wissen, was in ihm steckt und niemand muss ihm sagen, dass dieser Mensch böser ist als der andere. Niemand ist böser als der andere. Wir sind alle gefallen und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das müsste doch so klar sein und deutlich. Die Schrift spricht so deutlich darüber. Gut, gehen wir weiter. Wir haben gelesen, dass der Glaube aus dem Hören kommt und das Hören aus dem Wort Christi. Andere Stellen sagen, dass der Glaube aus der Predigt kommt oder das Predigen aus dem Wort Christi. Aber es ist alles Christus, es ist das Wort Christi, es ist nicht der Prediger, der da spricht. Es ist nicht der, der zuhört. Der zuhört, macht sich nur empfänglich für das Wirken des Geistes. Der Geist macht die Arbeit von Anfang bis zum Ende. Das bedeutet, die Worte, die aus meinem Mund gehen jetzt und die halbwegs Sinn machen. Es kann sein, dass sie vermengt sind mit meinem Ich, weil das ist nur, weil der Kanal, durch den diese Stimme kommt, manchmal so, ja, noch mit der Menschlichkeit belastet sind. Aber alles das, was eure Herzen erreicht, kommt von dem Herrn. Es ist nicht mein Wort, das da kommt. Wenn ich nicht wüsste, dass es so ist, würde ich mich nie hier hinstellen und aus eigener Kraft predigen. Predige ich denn jetzt Menschen zuliebe? Wenn ich den Menschen zuliebe predigte, so wäre ich Christi nicht Knecht. Nicht. Das sagt die Schrift. Jetzt verstehe ich Paulus ganz genau, was er meint. Gelobt sei der Herr deswegen. Christus ist das Wort Gottes. Wir wissen es. Er ist das Wort. Er von sich selbst sagt, ich bin das Wort. Aber woher kommt das Wort? Das Wort kommt von Gott. Alles Leben kommt von Gott. Letztendlich kommt alles von dem Vater. Jetzt verstehen wir auch, warum die Botschaft über die Wahrheit über Gott, dass Gott keine Dreieinigkeit ist, keine Trinität, so wichtig ist bei der Botschaft Gerechtigkeit durch den Glauben. Das schmilzt jetzt zusammen plötzlich vor unseren Augen. Und jetzt erkennen wir, warum das so wichtig war, dass uns der Herr geführt hat, damit wir diese heidnische Lehre entfernen aus unserem Kopf. Damit wir erkennen können, wer der Vater ist und wie der Vater zu uns kommt. Dass es nicht durch eine dritte Person ist, durch eine Person, die wir nicht kennen, die niemals Mensch war, sondern es ist der Heiland persönlich, es ist der Geist unseres Herrn, unseres lieben Heilandes Jesus Christus. Er persönlich weilt in den Herzen von jedem Einzelnen von uns, der glaubt. Dann heißt es sehr oft, oh, mein Glaube ist schwach. Herr, stärke meinen Glauben. Mein Glaube ist schwach. Aber gibt es so etwas wie einen schwachen Glauben? Wir haben gehört, es gibt keinen anderen Glauben als den Glauben Jesu. Wisst ihr, alles andere ist nur eine Imitation. Ist eine Heuchelei. Nichts anderes. Einzig der Glaube Jesu ist der wahre Glaube. War jemals der Glaube Jesu schwach? Nein. Der Glaube Jesu ist immer 100%. Er lässt kein Prozent nach. Deswegen, es mag sein, dass ein Mensch schwach im Glauben ist. Das bedeutet, er hat Angst, sich völlig und vollständig in die Hände Gottes fallen zu lassen. Voll auf Gott zu vertrauen. Sein ganzes Leben Gott anzuvertrauen. Das ist schwach im Glauben. Das ist schwach. Das bedeutet, ich habe zu wenig von dem Glauben Jesu. Oder ich lasse ihn nicht zu, dass er seinen Glauben in mir auslebt. Aber es gibt keinen schwachen Glauben. Sage mir das ja nie mehr einer. Mein Glaube ist so schwach. Nein, der Glaube ist nie schwach. Aber ich bin schwach im Glauben. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied merkt. Christi Leben. Die einzige Hoffnung, haben wir gesagt, ist Christi Leben in uns. Das Leben Jesu. Und das ist die Realität des Evangeliums. Gott lebt in uns durch seinen Sohn. Der Allmächtige erfüllt uns vollkommen, wenn wir es zulassen. Und das ist das Herrliche. Nun, Christus hat die Welt überwunden. Und er ist der Einzige, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Er ist der Einzige, der das Gesetz vollkommen erfüllen kann. Kann, das Wort kann ist sehr wichtig hierbei. Er ist der Einzige, der das tun kann. Deswegen versucht nicht, das Gesetz zu erfüllen. Versucht es nicht. Nein, geht zu dem, der das Gesetz ist und lasst euch das Gesetz geben in euer Herz. Das ist die Neugeburt. Das ist die Neugeburt. Wir sind so stark ein Volk des Gesetzes geworden und wir sagen das Sabbat und dies und jenes, dass wir uns anmaßen mittlerweile, dass wir die ganzen Dinge ohne Christus halten können. Und dann sagen wir, oh nee, nee, Christus kommt schon ins Bild. Aber in dem Sinne, dass er mir hilft. Er hilft mir, die Gebote zu halten. Ganz so, wie wenn ich sage zu meinem Neffen Richie, ich sage, Richie, komm, hilf mir doch mal. Und er kommt, aber ich sage ihm, was zu tun ist. Ich sage, jetzt hältst du das fest, während ich dies und das mache. Und er hilft mir ganz brav. Ja, und das tut er manchmal sehr, sehr gern. Sehr oft macht er das sehr gern. Aber es ist interessant, dass die meisten Christen diese Vorstellung im Kopf haben. Sie stehen am Morgen auf und sagen, Herr, hilf mir, dass ich mein Leben führen kann heute. Hilf mir, ich muss auf die Arbeit gehen. Komm du mit mir und hilf mir. Und sie gehen auf die Arbeit und jedes Mal, wenn sie den ganzen Tag denken sie nie an Christus. Und wenn sie ein bisschen in Schwierigkeiten sind, oh, dann kommt Christus sofort wieder. Jetzt hilf mir, jetzt brauche ich Hilfe. Den ganzen Tag bin ich Herr meines Lebens. Den ganzen Tag bin ich der Boss. Und immer wenn ich ein bisschen Hilfe brauche, dann schnippe ich mit dem Finger und Christus kommt und hilft mir. Das ist nicht das Evangelium, Geschwister. Das war nie das Evangelium. Das Evangelium sieht nicht vor, dass wir Christus versuchen, den ganzen Tag zu kopieren. Den ganzen Tag nachzuahmen. So zu werden wie er. Welch ein frommer Gedanke. Folgt Christus nach. Und er sagt selbst, folgt mir nach. Aber er meint auf keinen Fall, versucht so zu werden wie ich. Das hat er nicht gemeint. Hat er nicht gemeint. Er meint den Gehorsam, die vollkommene Übergabe des Ichs. In dem sollen wir nachfolgen. Denn dann bekommen wir das Leben Christi. Denn dann lebt er in uns. Also, der Christ steht am Morgen auf, nehmen wir das Beispiel noch einmal. Und er sagt nicht, Herr, hilf mir, sondern er sagt, Christus, tu mit mir heute, was du willst. Mach mit mir, was du willst. Wo du hingehst, dort gehe ich hin. Was du tust, das tue ich. Ich bin dein Diener, ich bin ein Sklave. Tu mit mir, was du willst. Das ist der Christ. Und der andere, den wir davor erwähnt haben, das ist der Heide. Das ist der Heide, der den Namen Christi in den Mund nimmt, vom Christsein nichts erfahren hat. Das ist das Problem und deswegen erfahren wir auch nie die Wunder Gottes in unserem Leben. Wir erfahren nie, was es bedeutet, erfüllt sein vom Geist Gottes. Was es bedeutet, sich auszuruhen in dem Herrn. Sich nie wieder Sorgen zu machen um irgendetwas. Deswegen erfahren wir es nicht. Weil wir denken, wir müssen tun und Christus hilft uns ab und zu. Das ist das große Problem. Nun, sein Glaube ist sein Leben. Wenn wir sein Leben in uns haben, wirkt sein Glaube in unseren Herzen. Und er lebt seinen Glauben in uns aus. Das ist das Herrliche. Und sein Glaube ist grenzenlos. Sein Glaube ist nie begrenzt. Sondern sein Glaube ist grenzenlos. Er kann tun, was er will. Deswegen, meine Geschwister, ergreift diesen Glauben. Ergreift diesen Glauben. Und lasst ihn nicht mehr los. Glauben heißt empfangen. Lesen wir mal Johannes. Johannes 1, Vers 12. Wir müssen etwas schneller in unserem Studium vorwärts gehen, aber ich denke, wir schaffen das. Johannes 1, Vers 12. In Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Denen, die an seinen Namen glauben. Aber was bedeutet es, an seinen Namen zu glauben? Was ist sein Name? Wisst ihr das?
Sein Charakter.
Sein Charakter?
Einfach sein Wesen, seine Art.
Ja, sehr gut. Seine Natur, würden wir sagen. Was ist seine Natur? Wer ist er von seiner Identität her?
Ein Sohn, der seinem Vater vertraut.
Der Sohn?
Der dem Vater vertraut.
Ja, und von wem ist er der Sohn? Der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Zu glauben an seinen Namen bedeutet zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet es, gehen wir noch ein Stück weiter, was bedeutet es, zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist?
Nun,
ja, sehr gut, sehr gut. Das beinhaltet das alles. Als Christus auf der Erde war, wer war er? Als Christus auf der Erde war, wer war er? Ja, ja, irdisch gesehen, ja. Gottes Sohn. Er war immer noch derselbe. Er war Gottes Sohn hier auf Erden. Also was bedeutet es, an seinen Namen zu glauben? Es bedeutet zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und es bedeutet zu glauben, dass er Mensch geworden ist. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Er ist Mensch geworden. Mit anderen Worten, Johannes sagt, er ist in das Fleisch gekommen. Was bedeutet ist das? Und er sagt, das ist der Geist der Antichrist, der leugnet, dass Christus in das Fleisch gekommen ist. Christus ist völlig Mensch geworden. Und wir wissen, die Dreieinigkeitslehre sagt, Christus war nicht ein gewöhnlicher Mensch. Christus war eine Art Superman. Er war Gott im menschlichen Fleisch, in dem Sinne, dass er war es. Aber sie führen es weiter und sagen, er ist Gott gewesen, weil er alle Fähigkeiten Gottes hier auf der Erde besaß. Er besaß alle Fähigkeiten, er hatte Allmacht, er hatte Allwissenheit, er hatte Unsterblichkeit. Das bedeutet, das Ganze am Kreuz war ein Schauspiel, es war nichts Echtes. Okay? Hier sehen wir das jetzt, wie das sich jetzt zusammen verbindet, das Ganze. Gerechtigkeit durch den Glauben, die Wahrheit über Gott. Gott hat einen Sohn. Und dieser Sohn, als er auf die Erde kam, hat er alles abgelegt, sagt Philipper. Er entäußerte sich seiner Wirklichkeit, legte alle Macht ab. Aber seine Identität konnte er nicht ablegen. Er konnte nicht ablegen, wer er war. Sein Geist. Derselbe Sohn Gottes, der bei im Himmel war, gleiche Herrlichkeit mit dem Vater genoss, kam auf die Erde und legte alles ab im Himmel. Und er wurde Mensch. Er kam in das Fleisch. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Was bedeutet es, an den Namen des Sohnes Gottes zu glauben? An den Namen Jesus zu glauben? Bedeutet zu glauben, er ist der Sohn Gottes. Er kam auf die Erde in das Fleisch. Er wurde Mensch. Und weil er in das Fleisch kam, wer hat Fleisch? Wer auf der Erde hat sonst noch Fleisch außer Christus? Sind es nicht wir? Aber was sagt die Schrift? Wo kam er hinein? Er kam in das Fleisch. In wessen Fleisch? In das Fleisch der Menschheit. Er wurde Mensch. Das bedeutet, wir alle tragen Christus in uns seit 2000 Jahren. Unglaube lässt diese Ströme lebendigen Wassers nie fließen. Christus wird sich in so einem Menschen nie offenbaren. Und er wird nie persönlich in dem Herzen wohnen. Warum? Weil durch den Unglauben ich nie zulasse, dass er meinen Willen übernimmt und dass er mein Leben regiert. Aber das Leben, das wir besitzen, warum leben wir? Wir haben gestern eine sehr schöne Andacht gehabt und sind dort auf den Gedanken gekommen, dass nach dem Sündenfall Adam und Eva eigentlich hätten sterben müssen. Warum? Weil sie haben sich getrennt von Gott. Gott ist das Leben. Sie haben sich von Leben getrennt. Was hätte geschehen müssen, augenblicklich mit ihnen? Wenn jemand sich vom Leben trennt, wie sagen wir dazu? Menschen sagen dazu Tod oder sehr oft begehen Menschen Selbstmord. Sie trennen sich vom Leben. Sie schneiden sich die Pulsadern auf oder hängen sich auf und so weiter. Sie trennen sich vom Leben. Was geschieht mit ihnen? Oder springen vom Hochhaus. Was geschieht mit einem Menschen, der vom 10. Stock runterspringt und auf Beton aufknallt? Der ist tot. Was hat er mit Adam und Eva? Es ist eine Konsequenz. Ein Naturgesetz. Das ist ein anderes Studium. Ich würde sehr gerne mit euch dieses Studium durchmachen. Es war ein Naturgesetz. Wenn dieser Mensch herunterspringt, und was tötet ihn? Gott sagt nicht, weil du das getan hast, der Mensch ist unten aufgekommen und ist ihm nichts geschehen. Und Gott sagt jetzt, weil du das getan hast, werde ich dich töten. Nein, das sagt er nicht. Er tut nichts dazu. Der Mensch entscheidet, runterzuspringen und die Natur tötet ihn. Das Naturgesetz, das er geschaffen hat, tötet ihn. Das bedeutet, es ist genauso ein Naturgesetz, dass wer sich von Gott trennt, der stirbt. Das bedeutet, wir haben eigentlich kein Leben in uns. Adam und Eva haben wieder natürlich gegen die Natur. Ihr Leben wurde von Gott erhalten. Es ist ihnen erhalten geblieben. Gegen die Natur. Aus Gottes Gnade. Jetzt verstehen wir ein bisschen mehr, was Gnade bedeutet. Sie hätten sofort sterben müssen. Aber Gott hat sie in seiner Gnade. Und uns auch. Und wir können geboren werden. Warum? Warum wurden wir geboren? Nur wegen dem Kreuz. Hätte es das Kreuz nicht gegeben, hätte es den Erlösungsplan nicht gegeben, wären Adam und Eva dort auf der Stelle gestorben. Es ist nur nebenbei, aber ein sehr wichtiger Gedanke. Also, der Gedanke dabei ist, denen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, bedeutet zu glauben, dass in das Fleisch gekommen ist, vielmehr in mein Fleisch gekommen ist. In das menschliche Fleisch. Aber ich bin Mensch. Also in wessen Fleisch ist er gekommen? Christus ist in mein Fleisch gekommen. Glaubst du das? Das ist die Frage des Evangeliums. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir durch den Glauben gerechtfertigt, weil er persönlich in uns wohnt und seinen Glauben in uns auslebt. Er hat grenzenlosen Glauben und er lebt seinen Glauben in uns aus. In dem Moment, wo wir es glauben. Ich sehe einige Gesichter, die freudestrahlend da sitzen und zuhören. Andere sehe ich eher ein wenig, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, skeptisch oder besorgt von irgendeiner Sache, die passiert ist, heute Morgen vielleicht oder gestern Abend. Lasst das alles beiseite, Geschwister. Lasst euch erfüllen von dem Geist. Andernfalls werden wir nie dorthin kommen. Nehmt es an im Glauben. Glaubt es, was das Wort Gottes euch sagt. Und zwar so, wie ihr das lest. Das war so interessant bei den Pionieren. Bei den Adventpionieren, die hatten eine Eigenart beim Studium. Sie haben alles geglaubt, was sie gelesen haben. Sie haben es genauso geglaubt, wie es da steht. Und das ist das Herrlichste, was es gibt. Es heißt, du bist gestorben und du bist auferweckt worden mit Christus und du lebst, aber nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Die haben das geglaubt. Und die haben gejubelt, die haben gesagt, die haben sich festhalten müssen erstmal und haben gesagt, Moment, was? Das muss die ganze Welt erfahren. Jeder muss das hören. Und so ist der Advent reden erfahren. Jeder muss das hören. Ellen White, sehr oft weinte sie. Und wir denken uns, auch diese alte Frau, die weint ständig. Warum weint sie? Sie hat es geschmeckt, was es bedeutet. Und jetzt war sie so voll davon, dass sie gesehen hat, die Gesichter in der Gemeinde, sie gehen stets jeden Sabbat zur Gemeinde, hören sich dieselben Predigten immer wieder an. Der Glaube kommt zu ihnen immer wieder und sie glauben es. Sie glauben es nicht. Und so hat sie geweint. Sie konnte es nicht ertragen. Sie hat die Geschwister gesehen und gesagt, oh, der Herr schenke euch erleuchtete Augen. Der Herr schenke euch erleuchtete Augen. Und das ist auch unser Gebet. Es soll unser Gebet sein. Der Herr schenke uns erleuchtete Augen, damit wir alles vergessen. Wisst ihr, wenn ein Mensch alles vergessen hat und nur noch sich auf Christus konzentriert, in dem Moment beginnt Christus in ihm zu wirken, und zwar mächtig. In dem Moment, alles in der Umgebung verändert sich. Die Menschen werden das sehen Und die Menschen werden darauf reagieren. Sie werden sich wie ein Magnet anziehen, beziehungsweise das Leben Jesu in uns. Einfach weil wir es glauben. Und wir es glauben, dass es so ist. Warum? Weil unser Gott lügt nicht, weil wir ihn kennen. Gott lügt nicht. Deswegen sehen auch so viele Menschen in der Welt, sie sehen dieses Christsein. Und sie sehen in die Gemeinden. Und sehen betrübte Menschen, die Sabbat für Sabbat oder Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehen. Nichts geschieht. Sie haben genauso zu kämpfen wie ich mit den Rechnungen. Sie haben genauso zu kämpfen mit ihren Sünden. Sie tun das Gleiche, nur unter einem religiösen Mantel. Und sie freuen sich so sehr. Schau mal, ich lese die Bibel. Ich halte mich an die Ernährungsvorschriften. Ich tue dies. Oh, was für... Ich meine, so viele Menschen in der Welt können sehen, dass das Geheuchel ist. So viele können das sehen. Deswegen verstecken wir uns nicht, Geschwister. Sondern glauben wir, und die Menschen werden erkennen, was in unserem Leben stattgefunden hat. Dass Christus in uns lebt, und dann werden sie angezogen sein und werden sagen, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Das löst alle meine Probleme. Alles. Ich möchte so sein. Das gibt's doch nicht. Und dann wird es ganz anders sein. Dann wird Verkündigung anders aussehen, Geschwister. Dann wird die Welt auf einmal auf dem Kopf stehen, oder besser gesagt, wieder auf den Beinen stehen. Es ist herrlich, wenn wir das verstanden haben. Es gibt noch so vieles, was ich euch sagen möchte. Er hat alle Macht im Himmel. Wir werden das noch kurz durchgehen. Er hat alle Macht im Himmel. Er sagt, alle Macht im Himmel und auf der Erde gehören mir. Wenn aber er in uns lebt und diese Macht ausübt, was meint ihr, was geschieht auf der ganzen Welt? Alle Macht gehört ihm. Aber wo befindet er sich, haben wir gelesen? Im Fleisch. In wessen Fleisch? In meinem Fleisch. Denn er ist in das Fleisch gekommen. Und das ist der Geist des Antichristen, der da sagt, er ist nicht in meinem Fleisch. Sondern er ist irgendwo außerhalb. Er sitzt im Himmel zur Rechten der Majestät. Und ich bin nicht dort, weil ich hier auf der Erde bin. Und so muss ich aus eigener Kraft etwas tun. Der Antichrist hat das immer gesagt. Im Buddhismus sagt der Antichrist, suche den Gott in dir selbst. In der New Age Bewegung sagt er dasselbe. Das ist der Geist des Antichristen. Zu sagen, nein, nicht Gottes Leben macht mich gerecht durch den Glauben, sondern ich bin es, durch eigene Leistung. Merkt ihr? Das ist der Geist des Antichristen. Deswegen sagt das Johannes so deutlich. Er sagt, alle Macht im Himmel und auf der Erde gehören mir. Wenn wir ihn lassen, kann er seine Macht gebrauchen, wie er will in uns. Ist das nicht herrlich? Ist das kein Grund zum Jubeln? Auch wenn wir das jetzt noch nicht völlig begreifen, ich bete darum, dass wenn ihr nach Hause geht, euch der Herr nicht mehr in Ruhe lässt mit diesen Gedanken. Euch nicht mehr in Ruhe lässt. Dass er euch nachgeht und stets ins Gedächtnis zurückruft, was heute gesagt wurde. Und denn dann werdet ihr irgendwann dem nachgehen. Es heißt in Epheser, Gott tut überschwänglich nach dem Maß der Kraft seiner Stärke, mit der er in uns wirksam ist. Das ist ein Vers, das ist ein Königsvers. Ich sage euch den Vers, wir können ihn nicht aufschlagen, der Zeit halber. Epheser 3, Vers 20, ihr könnt ihn euch notieren. Er tut überschwänglich nach der Kraft seiner Majestät, nach der Kraft seiner Herrlichkeit in uns, durch die Macht, die in uns wirkt. Christus ist heilig, gerecht und gut. Christus ist vollkommen heilig. In Apostelgeschichte heißt es, dass Christus der Heilige ist. In Matthäus lesen wir, in Lukas oder Markus ist das, glaube ich, wo es heißt, dass wo an die Maria die Verheißung gerichtet wurde, du wirst einen Sohn haben. Und sie sagt, wie kann das sein, denn ich weiß von keinem Mann. Und der Engel sagt zu ihr, doch, du wirst ein Kind haben, und denn der Geist Gottes wird über dich kommen und der Geist des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und das Heilige, das von dir geboren wird, wird der Sohn Gottes genannt werden. Er wird das Heilige genannt. Er ist der Heilige. Und deswegen ist das so wundervoll. Der lebt in uns. Deswegen sagen viele Menschen, oder diejenigen, die das erlebt haben, die sagen, ich bin geheiligt in Christus. Ich bin geheiligt. Und andere sagen, das kann nicht sein. Ihre Rechnung geht nicht auf. Heiligung ist ein Lebenswerk. Wir müssen uns dran machen und richtig schuften. Und irgendwann, wenn wir dann am Lebensende angekommen sind, was für eine Dummheit. Welch eine Torheit. Selbst zu arbeiten, um heilig zu werden. Das ist eine Krankheit, Geschwister. Vielmehr ist es so, dass wenn Christus in uns lebt, weil er heilig ist, wir sofort geheiligt sind, augenblicklich. Das Lebenswerk, von dem Ellen White auch spricht, ist stets, jeden Tag, Christus von Neuem erneut zu empfangen durch den Glauben. Das ist ein Lebenswerk, das hört niemals auf. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich ihn heute empfangen, morgen muss ich ihn nicht mehr empfangen. Ja, dann bin ich raus aus Christus und deswegen ist es ein Lebenswerk. So ganz, ganz in einer Nussschale erklärt, in kurzen Worten. Da gäbe es noch viel darüber zu sagen. Wenn er in uns wohnt, können wir nicht sündigen, weil er keine Sünde tut. Wir lesen das im 1. Johannes, lesen wir das. Das ist ein Vers, den wir nicht übergehen sollten. In 1. Johannes 3, Vers 9. Und hier heißt es, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. In der Elberfelder, glaube ich, heißt es, denn sein Same bleibt in ihnen. Sein Same, der Same ist Christus. Christus bleibt in ihnen, heißt es, und sie können nicht sündigen. Solange Christus in ihnen bleibt, können sie nicht sündigen. Solange Christus in uns ist, ist Sünde kein Thema mehr. All diese Dinge, die wir bislang, mit denen wir gekämpft haben, die wir aufgeben wollten, plötzlich ist das verschwunden, wenn Christus in uns ist. Warum? Weil Christus ist kein Diener der Sünde. Das heißt in der Offenbarung, dass dieses reine Wasser, Johannes sah ein Wasser, ein Strom ausgehen vom Stuhl des Lammes, vom Thron des Lammes und Gottes. Und dieses Wasser war klar wie Kristall. Und erinnern wir uns, wo Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers, aus dessen, wer nicht glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Leben Gottes. Und das Leben Gottes ist kristallklar, hat Johannes gesehen. Kristallklar. Es ist nicht trübe. Es wird nur trübe, wenn wir es aufstauen. Wenn wir es nicht fließen lassen und dann natürlich alles, was steht, wird mit der Zeit, entsteht tot. Wie ein Teich, das keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie das biologisch vor sich geht, aber wir wissen, es gibt solche Tümpel, wo die Fische sterben und so weiter, weil da alles nur noch steht. Das Wasser kann nicht mehr fließen. So geschieht es in uns, wenn wir es nicht fließen lassen durch den Glauben. Ein Christ kann nicht sündigen, solange er in Christus ist und solange Christus in ihm ist. In 1. Johannes 2, Vers 28, dort heißt es, bleibt in ihm. Wir sind gleich so nah dran, dann lesen wir das noch. 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, heißt es hier. Das ist der Schlüssel dazu. Das ist der Schlüssel zur Überwindung. Bleibt in ihm. Galater 2, Vers 19, dort heißt es, ich bin dem Gesetz gestorben. Wir haben diesen Abschnitt schon gelesen. Und dann etwas später in Vers 19 heißt es, ich bin dem Gesetz gestorben. Dem Gesetz gestorben. Durch das Gesetz bin Gesetz gestorben. Das bedeutet, das Gesetz kann nicht abgeschafft werden. Denn es muss stets in Kraft sein, damit es mich töten kann. Damit es mich töten kann. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Damit ich sterben kann, durch das Gesetz, wie Paulus sagt, so finde ich nun, dass ich den Tod finde, durch ein Gesetz, das eigentlich mir zum Leben gegeben war, dass mich das Gesetz tötet, weil ich ein Sünder bin. Aber das ist der einzige Weg. Wir müssen sterben. Das ist eine gute Sache. Wir müssen sterben mit Christus, damit wir mit ihm auferstehen können. Das bedeutet, wer nicht mit Christus gekreuzigt ist, wer nicht auferstanden ist, wer nicht mit ihm gestorben ist, kann mit ihm nicht auferstehen. Der ist auch mit ihm nicht auferstanden. Denn das Leben, das auferstanden ist vor 2000 Jahren, gehört nicht ihm. Und so lesen wir in Galater 2, Vers 20, wir wissen das. Wir müssen diesen Vers schon auswendig kennen. Ich lebe, sagt Paulus, doch nun nicht ich. Es ist eine Tatsache, von der er spricht. Und es bedeutet nicht nur, Paulus war so, sondern er spricht für jeden Einzelnen von uns, damit wir Glauben gewinnen. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ihr es wagt, das auszusprechen, werdet ihr ein Wunder leben. Wenn ihr es nicht nur aussprecht, sondern in euren Herzen glaubt, werdet ihr leben, was es bedeutet. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Sohn des Allmächtigen lebt in mir. Das ist ein herrlicher Gedanke für jeden, den Wesley, John Wesley, der große Reformator, sagte einmal. Gerechtigkeit durch den Glauben. Eine seltsame Botschaft für viele. Viele können damit nichts anfangen. Aber diejenigen, die gründlich verwundet wurden von der Sünde, die nehmen sie mit offenen Armen. Deswegen, sehr oft ist es so, dass wir nicht gründlich genug verwundet wurden von der Sünde. Warum wir diese Botschaft nicht verstehen. Wir haben keinen Bedarf dafür. Wir dünken uns gerecht. Christus, jetzt kommen wir zum nächsten Gedanken, und das ist auch dann fast der letzte Gedanke. In 1. Petrus 2, Vers 24, dort heißt es, Christus trägt unsere Sünden. Wir müssen sie nicht mehr tragen. Christus trägt unsere Sünden. In Galater 3, Vers 13 heißt es, er wurde für uns zum Fluch. Er trägt unsere Sünden. Er wurde für uns zum Fluch. All das, was uns hätte treffen sollen, das trifft ihn. Fluch bedeutet Tod. Und der Tod tötet. Das ist logisch. Der Tod tötet. Aus diesem Tod hat er uns befreit. Wie? Durch den Tod. Es ist wundervoll. Das Evangelium ist so genial. Er hat uns getötet, aber gleichzeitig am Leben gelassen, damit wir das genießen können, was er uns schenkt. Das ist doch wundervoll. Das kann nur göttliche Weisheit sich ausdenken. Und wenn wir etwas Zeit hätten, ich weiß, dass ich in einer anderen Predigt darauf eingegangen bin, was das bedeutet. Das mag niemanden, muss niemanden verwirren. Er hat uns getötet in dem Sinne, dass wir unseren Willen vollkommen ihm übergeben können, dass er diesen Weg ersonnen hat, indem wir ihm unseren Willen übergeben, in dem Sinne sterben mit Christus, auferweckt werden und nun Christus lebt in uns. Weil wir leben nicht mehr, wir steuern unseren Körper nicht mehr, wir steuern unsere Gedanken nicht mehr. All das, was wir sind, ist Christus. Wir sind nicht mehr. Siehe, alles ist neu geworden. Herrliches Evangelium, wenn wir es verstanden haben. Das bedeutet, überall, wo sich ein gefallener Sünder befindet, dort ist Christus. Warum? Weil er trägt die Sünde. Er ist der die Sünde trägt. Nur sehr viele gefallene Sünder, die wissen es nicht und sind immer noch gekrümmt. Und laufen gekrümmt rum und haben die Sünde auf dem Buckel. Und wissen es nicht, dass Christus die ganze Sünde trägt. Er ist das Lamm, das geschlachtet ist von Anbeginn der Welt an. Das, der Welt Sünden trägt. Eine herrliche Botschaft. Deswegen, jeder, der das erfährt, der wird auf einmal sich aufrichten und sagen, wie die Frau damals, ihr wisst, Jesus heilte mal eine alte Frau am Sabbat. Sie war gekrümmt. Und sie war schwach, sie war kraftlos, heißt es dort. Kraftlos. Und genau das sind wir. Sie war ein Sinnbild für uns. Wir sind kraftlos. Warum? Wir haben keine Kraft, uns von unseren Sünden zu befreien. Und sie sagt, denn der Satan so lange gebunden hat, komm her, sei frei. Und augenblicklich hat sie sich aufgerichtet. So geht es mit uns, wenn wir verstanden haben, dass die Sünde uns weggenommen wurde. Er trägt die Sünde. Das ist herrlich. Ich gebe darüber noch so viel zu sagen. Was ist eigentlich Sünde? Wir lesen in Markus, dass all das, was aus dem Herzen kommt, Sünde ist. All das, was aus dem Herzen kommt, Sünde ist. Das bedeutet, nicht meine Taten sind Sünde. Das ist Sünde, was ich tue, natürlich. Aber nicht, das ist das Problem, möchte ich das jetzt anders ausdrücken. Nicht das, was ich tue, ist das Problem. Sondern das, was ich denke. Und nicht einmal das, was ich denke, ist das eigentliche Problem. Sondern die Gedanken kommen aus dem Herzen. Also ist mein Herz das Problem. Das Herz ist ein böses und verzagtes Ding. Wer mag es ergründen, heißt es im Alten Testament. Ein böses, da kommen die ganzen Sünden her. Das Herz ist das, was wir sind. Das Herz ist mein Leben. Mein ganzes Leben ist Sünde. Ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben jetzt etwas über eine Stunde gesprochen. Einige Gedanken noch zum Abschluss und dann können wir den Herrn loben durch Gesang und Gebet. In 1. Johannes 1, Vers 2 heißt es, Jesus ist das ewige Leben. Es heißt, Johannes sagt, wir schreiben euch von dem, den wir gesehen haben, vom Leben, das vom Vater gekommen ist, vom ewigen Leben, sagt er. Wenn Christus das ewige Leben ist, ich habe darüber einmal nachgedacht, weil ich habe sehr viele Gedanken jetzt seit der Zeit gehört, seitdem ich das verkündige. Und eine Schwester sagte eben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Christus in mir lebt. Das ist zu gut, um wahr zu sein, natürlich für jeden von uns, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich bin so voller Sünde. Nun, jetzt kommt das Problem. Wenn Jesus das ewige Leben ist und Jesus nicht in mir ist, habe ich ewiges Leben? Das ist ein riesiges Problem. Nein, ich habe das ewige Leben nicht. Aber ich gehe zur Gemeinde und sage, ich bin ein Christ. Und sage, Christus hat für mich so getan und das getan und das getan. Und er ist für mich gestorben. Was nützt es mir? Sein Lippenbekenntnis. Oh, möge doch jeder glauben der Wahrheit. Warum schenkt dir der Wahrheit keinen Glauben? Das ist das wundervoll an dem Plan. Und nun jetzt ist der Plan Gottes. Der Plan Gottes ist gewesen, Christus sagt den Plan, Christus sagt an einer Stelle, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht zu euch kommen. Und wir haben das sehr oft gelesen, weil wir das bezogen haben auf die Wahrheit über Gott. Und wir haben gesagt, ja, er selbst kommt zurück. Er selbst geht zum Vater. Und Ellen White sagt es so, belastet mit der Menschlichkeit, ich habe das Zitat nicht hier, belastet mit der Menschlichkeit konnte Christus nicht an jedem Ort persönlich anwesend sein. Deswegen war es gut für alle, dass er zu seinem Vater gehen sollte, sagt Ellen White, damit er verherrlicht werde und nun durch den verherrlichten Leib überall wieder gegenwärtig sein kann. Ellen White, vollkommen antitrinitarisch, zerstört die gesamte trinitarische Lehre. Er selbst kommt zurück, um uns zu leben. Es gibt so viele, ich habe so viele Zitate gefunden, wo Schwester White sagt, Jesus ist unser Leben. Es ist herrlich. Jesus ist unser Leben. Aber wir haben keine Zeit, darauf einzugehen jetzt näher. Unglaube weist dieses Leben zurück. Unglaube ist das, was die Schwester gesagt hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube das nicht, dass Christus in mir lebt. Tja, dann hast du leider deine Erlösung verspielt. Die Erlösung, die ein freies Geschenk war, wofür du hättest nichts tun brauchen. Du hast sie bereits gehabt und hast sie verspielt, weil du das nicht glaubst. Wie schade. Was für ein schrecklicher Gedanke. Deswegen sei stets unser Gespräch, wenn wir mit Geschwistern zusammen sind, unsere Verkündigung. Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du, dass der Geist Christi in dir lebt? Dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? Und dass ihr euch nicht selbst gehört, weil Gott in dir lebt? Ich möchte euch etwas vorlesen von Wegener und dann schließen wir auch ab. Wegener schreibt etwas Wundervolles. Er sagt, es hat nie eine Zeit gegeben, in der ein Mensch aus sich selbst die Kraft hatte, der Versuchung zu widerstehen. Wir vermögen es nicht. Das beweist, dass wir ein anderes Leben als unser natürliches Leben haben müssen, um der Sünde in irgendeiner Weise widerstehen zu können. Es muss ein Leben sein, das von der Sünde niemals berührt wurde und niemals berührt werden kann. Und jetzt kommt etwas, ein Aufruf, den ich an euch richten möchte. Er sagt, wiederhole die herrlichen Worte wieder und wieder. Seine Stärke ist meine Stärke. Sein Gehorsam ist mein Gehorsam. Und sein Leben ist mein Leben. Sein Leben war ein sündloses Leben und durch den Glauben habe ich es. Ich habe dieses Leben. Selbst wenn es niemand anders auf der Welt glauben würde. Ich glaube es, Geschwister. Ich habe das Leben Christi. Und nimmt es durch den Glauben an. Es ist Tatsache. Deswegen sagt er, wiederholt diese Worte immer wieder, bis ihr es glaubt. Bis ihr sie glaubt. Durch den Glauben habe ich es. Daran klammere ich nicht. Es gehört mir und Sünde kann es nicht berühren. Gelobt sei der Herr dafür. Gelobt sei der Herr. Wie wundervoll. Deswegen sagt Paulus und Philipp, habt die Gesinnung Jesu. Ein jeder von euch sei gesinnt, wie auch Jesus Christus war. Das ist der Aufruf an uns. In Kolosser lesen wir, Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Alles leere Worte oder glauben wir sie? Dann heißt es in Kolosser 2, Verse 9 bis 13, lest sie zu Hause, wenn ihr Zeit habt. Christus ist unser Leben. Dort wird dieser Gedanke zusammengefasst. Christus ist unser gesamtes Leben. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus ist unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Alles ist in Christus. Wir haben alles durch den Glauben. Merkt ihr das? Wir haben leider nicht Zeit, das alles nochmal zu lesen. Und in 1. Korinther 2, Vers 2, jetzt kommen wir zurück darauf, was Paulus gesagt hat. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Deswegen war er so voller Feuer über dieses Thema. Deswegen wollte er nichts anderes hören, nichts anderes predigen, an nichts anderes mehr denken. Weil das ist der Schlüssel. Das Kreuz Christi. Denn am Kreuz bin ich gestorben vor 2000 Jahren und mit Christus aufgestanden. Sein Leben ist mein Leben. Ich sündige nicht, weil er nicht sündigt. Und sein Leben ist mein Leben. Das ist das Herrliche. Ich nenne sie deswegen auch die Predigt, Fakten. Fakten oder Heilstatsachen nenne ich sie immer gerne. Heilstatsachen. Denn ob du es glaubst oder nicht, sie sind vollbracht. Wenn du es nicht glaubst, offenbarst du nur, dass du ein Narr bist. Dass du ein Dummkopf bist. Wenn du es glaubst, offenbarst du, dass du Weisheit besitzt. Das ist das Einzige. Deswegen ist das so herrlich. Und ich möchte noch ein Wort vorlesen von Wegener. Er sagt, der Glaube schafft keine Fakten. Der Glaube schafft keine Fakten. Er eignet sie sich lediglich an. Herrlich. Ich fand das so herrlich, als ich das gelesen habe, diesen Satz. Ich war geschockt, obwohl ich das schon das einige Zeit schon glaube. Aber es hat mich so durchdrungen in meinem Herzen. Denn das ist das, was ich die ganze Zeit sagen will. Glaube schafft keine Fakten. Glaube macht nicht, dass Gott reagiert. Sondern Glaube ist einfach nur das Annehmen der Tatsachen, die bereits vorhanden sind. Deswegen sind das heilige Tatsachen. Glaube schafft keine Fakten. Er eignet sie sich lediglich an. Der Herr schenke uns diesen Glauben, den er uns verheißen hat. Und dazu öffne unsere Herzen, damit wir diesen Glauben hineinlassen, nämlich Jesus Christus, das Leben Jesu. Der Herr segne euch und mache euch frei, wie er verheißen hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gelobt sei der Herr dafür. Amen.
Amen.
Ich würde gerne zuerst mit einem Gebet abschließen, wenn es euch nichts ausmacht, und dann würde ich mir gerne ein Lied wünschen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja? Schließen wir jetzt mit einem Gebet ab und danken dem Herrn für diese wundervolle Erleuchtung, das wundervolle Evangelium, das er uns geschenkt hat in seinem Sohn. Wo es uns möglich ist, finden. O unser lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Freude, die wir empfinden dürfen in Christus, o Vater. Diese Freude, dass wir erfüllt sind von dem Geist unseres lieben Herrn Jesus. Schenk uns Glauben, dass wir allesamt, die wir hier sitzen, die wir alle vor dir knien, dass wir das alle annehmen durch den Glauben und darauf vertrauen, dass dein Wort Wahrheit ist, o Vater, damit endlich dein Sohn wiederkommen kann, damit all dieser Sünde ein Ende getan wird. Denn du hast verheißen, dass du uns freigemacht hast und das hast du getan in deinem Sohn. Lass jeden diese Tatsache hören auf der ganzen Welt. Mach uns zu deinem Werkzeug, zu unseren Werkzeugen, zu deinen Werkzeugen, damit wir in die Welt hinausgehen und diese Tatsache den Menschen nahebringen. Ihnen erklären, dass sie befreit sind, sie es nur glauben brauchen. Gelobt seist du, o Vater, für all diese wundervolle Botschaft im Namen deines Sohnes. Amen.
Amen.